im Überfluss, die man sich manchmal einfach nur holen muss.
Jeder Stern ist ein kleiner Traum, der uns verzaubern kann. Fragen wir doch nicht lang, glauben wir fest daran. Wir greifen nach den Sternen, der Himmel sagt ja zu uns. Das Feuer der Nacht ist in uns erwacht, ein Wahnsinnsgefühl. Oh, wir greifen nach den Sternen.
Ganz nah bei mir, ich seh mich nach dir, bis ans Ende der Zeit.
Können die Sterne manchmal auch Tränen sein? Sag mir, warum sind Mädchen so oft allein?
Was auch war diese junge Nacht?
Hallo und guten Abend im Frühlingsmonat April. Nachdem wir am 20. März Frühlingsanfang hatten und am 26. die Uhren auf Sommerzeit umgestellt wurden, kann es ja jetzt nur noch bergauf gehen. Und was gibt es Neues an der Museums- und Kulturfront? Wenn wir die derzeitige Situation in Deutschland betrachten, wo zigtausende Flüchtlinge, Asylanten, Neubürger in unser Land einwandern und hier leben wollen, so ist das nicht etwa neu in der Geschichte Europas. Bis ins 11., 12., 13. Jahrhundert kann man solche Siedlungswellen zurückverfolgen. Nur hatten damals die Siedlungsbewegungen einen anderen Ausgangspunkt. Teilweise war es auch die soziale Not, Arbeitsplatzmangel, Intoleranz anderen Glaubensrichtungen gegenüber. Und dann waren dort Gegenden, die durch Seuchen oder Krieg entvölkert waren. Man brauchte Menschen, die diese Gebiete wieder mit Leben erfüllten, die Wälder rodeten, die Äcker anlegten. Man brauchte Handwerker, Bauern, Soldaten, die die Grenzen sicherten. Kurzum, Menschen, die bereit waren, mit ihrer Hände Arbeit sich eine neue Heimat zu schaffen. Im Westpreußischen Landesmuseum kann man zurzeit eine Ausstellung sehen, die genau diesen Kern trifft. Menschen sind auf der Suche nach einer neuen Heimat. Andere Menschen, Landesherren, Könige, Fürsten, Großgrundbesitzer, suchen Menschen, die ihre Brachen zu Feldern umwandeln, Wälder roden und unbewohntes Land urbar machen. Es war Bedarf an Bauern, Handwerkern und Soldaten. Und so besann man sich, solche Menschen ins Land zu holen. Der Titel dieser Sonderausstellung im Westpreußischen Landesmuseum in Warendorf nennt sich denn auch Die Gerufenen. Referent und Kurator der Ausstellung Die Gerufenen, deutsches Leben in Mittel- und Osteuropa außerhalb der Grenzen des Deutschen Reiches, war am 11. Februar Wilfried Rogasch. Die Menschen wurden eingeladen, gerufen, bestimmte dünn besiedelte Gebiete in deren Herrschaftsbereich zu bevölkern, Land urbar zu machen und unsichere Grenzen zu sichern. Im Rahmen der Ausstellung wurden all die Gebiete vorgestellt, die sich außerhalb des Deutschen Reiches in den Grenzen von 1871 befanden.
Also man muss schon sagen, auch wenn man sich die Situation 1945 anschaut, es ist ein Unterschied, ob diese ehemaligen deutschen Siedlungsgebiete Teil des Deutschen Reiches waren, so wie Ostpreußen bis 1918 auch Westpreußen, Schlesien, das östliche Brandenburg, Hinterpommern, oder ob es sich um Gebiete gehandelt hat, die niemals zum Deutschen Reich gehört haben. Ich bin eben gefragt worden, eine Zahl zu nennen, wie groß mag denn das gesamte Gebiet gewesen sein, in dem Deutsche gesiedelt haben. Das hat, glaube ich, noch nie jemand ausgerechnet. Aber wenn man sozusagen mal die Grenzen absteckt in Osteuropa, Südosteuropa, bis wohin deutsche Siedler gelangt sind, dann hat man es mit einer riesigen Region zu tun. Man kann fast sagen, der halbe europäische Kontinent. Im Westen vom Böhmerwald bis zum Kaukasus im Osten und vom finnischen Meerbusen im Norden bis zu an weiten Regionen am Schwarzen Meer im Süden. Also dieses riesige Gebiet hat überall deutsche Siedler beherbergt, zum Teil für sehr, sehr lange Zeit. Also die Sudetendeutschen etwa, das heißt also die Deutschen, die in Böhmen und Mähren gesiedelt haben, sind dort vor 800 Jahren angeworben worden. In anderen Regionen hat die deutsche Besiedlung nicht so lange gedauert, aber wir sprechen meistens von Jahrhunderten. Also viele, viele Generationen, die in diesen Regionen gesiedelt haben.
Ich will gleich mal die Zusammenfassung an den Anfang stellen.
Wir fangen an mit Böhmen und Mähren, also dort, wo die Sudetendeutschen herkommen. Dann machen wir einen großen Schritt geografisch zum Baltikum, weil das eine Region war, die auch schon seit dem hohen Mittelalter von Deutschen besiedelt wurde. Danach gehen wir zu den Westkarpaten, das ist die heutige Slowakei. Siebenbürgen im heutigen Rumänien, der mittlere Donauraum, heute auch Rumänien, aber auch Serbien und das südliche Ungarn. Dann geht es hier weiter mit Lodz, das ist ja in Polen, Wolynien, das ist heute eher in der Ukraine und Litauen, dann Galizien, das südliche Polen und die Bukowina, habe ich auch in meinem Vortrag erwähnt. Und ganz am Schluss kommen dann die, die ganz weit hinten gesiedelt haben, am Schwarzen Meer, in Bessarabien und an der Wolga. Also im Grunde genommen ist der gesamte östliche Hälfte von Europa, wenn auch natürlich nicht flächendeckend, aber regional, dort die gesamte östliche Hälfte von Deutschen besiedelt gewesen.
Und so ist die Zeit zu gehen bestimmt. Wie ein Bladeltraum vom Wind geht zum Ursprung zurück als Kind. Wenn das Blut in deine Adern friert, weil dein Herz aufhört zum Schlagen und du auf wie zu den Engeln fliegst, dann hab keine Angst und lass dich einfach träumen. Weil es gibt was nach dem Leben, du wirst schon sehen. Einmal sehen wir uns wieder, einmal schau ich ja von oben zu, auf meine alten Tag leg ich mich dankend nieder. und mach für alle Zeiten meine Augen zu. Und schon langsam wird da klar, dass nichts mehr ist, wie es war. Dann soll die Hoffnung auf ein Wiedersehen mir die Kraft in mein Herz schlagen legen, um weiter zu leben. Amor, segn mal uns wieder. Amor, schau ich an von oben zu. Auf meine alten Tag leg ich mich dankend nieder und mach für alle Zeit meine Augen zu. Ein Licht soll da leuchten bis in die Ewigkeit als Erinnerung an die Lebenszeit. Amor, sehen wir uns wieder. Amor, schau ich an von oben zu. Auf meine alten Tag leg ich mich dankend nieder und mach für alle Zeiten meine Augen zu.
Die Siedler kamen im Norden über die Ostsee, im Süden über die Donau. Es wurden Bauern, Handwerker, Menschen aus dem städtischen Bürgertum angeworben, dort zu siedeln.
Wir wollen in unserer Ausstellung eine Fülle von deutschen besiedelten Kulturlandschaften und Gebieten zeigen. Also es ist gut, wenn Sie ein paar Erdkundekenntnisse haben. Ich hatte mal einen Geschichtslehrer, der sagte, keine Geschichtskenntnisse ohne Ortskenntnisse.
Ja, die Welt ist groß und in Zeiten des Navis, der Flugzeuge und weiterer Verkehrsmittel fehlen einfach vielfach die Kenntnisse in Heimatkunde, ganz abgesehen von den weiteren Gebieten in Europa oder gar der Welt. Gott sei Dank gibt es in der Ausstellung eine Reihe von Landkarten. Aber wir können uns trösten.
Den meisten Schülern oder auch Abiturienten sind sowohl die meisten dieser Landstriche im Osten als auch deren ehemalige deutsche Bewohner leider weitgehend unbekannt, obwohl Migration und Integration zentrale Themen europäischer Geschichte sind und natürlich auch infolge der aktuellen Entwicklungen als Unterrichtsstoff sich eignen. Und ich erlebe, dass also die deutsche Ostsiedlung jetzt doch auch in den Schulen stärker behandelt wird als noch vor 10 Jahren.
Aber nicht nur die Deutschen sind gewandert, auch andere europäische Völker. Aber diese Auswanderungswellen gingen meistens in Richtung Übersee. Es gab also Auswanderer in Richtung Osten wie nach Westen.
Also Deutschland mit seiner Mittellage in Europa hat sowohl Auswanderer nach Osten ins Zarenreich, Österreich-Ungarn, als auch nach Westen gegeben. Also im selben Jahr, als die Türken vor Wien standen, 1683, haben die ersten Deutschen in den späteren Vereinigten Staaten, also damals noch die nordamerikanischen Kolonien. 1683 sind auch die ersten Deutschen nach Amerika gekommen. Das waren Leute aus Krefeld hier in Nordrhein-Westfalen.
Es ging also um einen Zeitraum von 800 Jahren, den man nur schlaglichtartig in der Ausstellung ansehen kann.
Zu den Pionieren der Ostsiedlung gehörten übrigens die Mönchsorden. Musste ich heute noch mal dran denken, weil wir ja hier in einem ehemaligen Franziskanerkloster uns befinden. Besonders die Benediktiner und noch stärker die Zisterzienser waren Vorreiter der Ostsiedlung im Osteuropa. Gerade die Zisterzienser haben viele, viele Regionen urbar gemacht mit ihren Laienbrüdern, die also Wälder gerodet haben und Felder angelegt haben und Fischteiche eingerichtet haben. Und so, das sieht man auch zu Beginn der Ausstellung, dass östlichste europäische Zisterzienserkloster ist im heutigen Rumänien. Und diese Zisterzienser haben sich einmal im Jahr getroffen in Burgund, wo also die Wiege des Zisterzienserordens war, und haben dann ihre Erfahrungen ausgetauscht, sowohl die spirituellen Erfahrungen, aber auch die ganz pragmatischen ökonomischen Erfahrungen, wie man denn solche Klöster managed, würde man heute sagen, und wie man mit seinen Bauern dort in den jeweiligen Regionen aus Wald dann blühende landwirtschaftliche Regionen anlegt.
Es gab verschiedene Schwerpunkte, die zur Ansiedlung reizten. Wirtschaftliche und kulturelle Themen, der Bergbau, Städtegründungen, Universitäten. Weitere Anreizpunkte waren religiös bestimmt, zum Beispiel Religionsfreiheit für Mennoniten und Baptisten.
Schiff auf dem Fluss, Schornstein im Rauch, von Ferne erschallt, Glück auf, von Duisburg bis Hamm, von Kohle bis Stahl. Das Leben ist hart, aber wunderbar für uns.
Unser Revier, Stadt liegt an Stadt, ein Häusermeer. Dein Zauber ist rauf, dein Atem ist heiß, ein hämmerndes Herz, das niemals schweigt.
Wenn der Mond in der Nacht über den Zechen steht und wir stolz in den blutroten Himmel sehen. Wir wollen leben zwischen Wein und Ruhe, denn das ist unsere Welt und wir geben diesem treue Schwur, der ein ganzes Leben hält. Wir werden niemals von dir gehen. Und wir Heimatgefühl, das ewig bleibt. Wir schöpfen die Kraft aus deinem Grund. Wir sind ein Teil von dir, du bist ein Teil von uns. Wenn der Mond in der Nacht über den Zechen steht und wir stolz in den blutroten Himmel sehen,
zwischen Rhein und Donau. Denn das ist unsere Welt und wir geben diesem treuen Schwur, der ein ganzes Leben hält.
Wir zeigen anhand der Universitäten in Czernowitz und in Dorpat. Ich nehme an, nicht alle von Ihnen werden wissen, wo Czernowitz ist und wo Dorpat ist. Also die Universität Dorpat ist im heutigen Estland, das heißt jetzt Tartu. Und Czernowitz, das ist jetzt in der Ukraine, war aber viele Jahre lang die Hauptstadt der österreichischen Kronkolonie Bukowina, also die östlichste Provinz der Donaumonarchie, des Habsburger Reiches. Und dies waren die beiden östlichsten deutschsprachigen Universitäten in Europa. In Dorpat wurde bis 1893 Deutsch gelehrt, dann gab es eine Russifizierungswelle und alle Fächer mussten ab dann auf Russisch gelehrt werden, mit der Ausnahme der evangelischen Theologie. Die evangelische Theologie durfte ausdrücklich auf Deutsch gelehrt werden und nicht auf Russisch. Das hatte die russisch-orthodoxe Kirche vom Zaren abgetrotzt, denn die orthodoxen Kirchen Oberen wollten nicht, dass lutherische Ideen auf dem Wege der russischen Sprache Einzug in die russisch-orthodoxe Kirche nehmen könnten. Deswegen durften die Theologen dort weiterhin auf Deutsch ausgebildet werden. Auch in Czernowitz, das also mehrfach seine Landeszugehörigkeit gewechselt hat, ist diese Universität, die 1875 gegründet wurde, bis in die Zwischenkriegszeit deutschsprachig gewesen. Wir werfen natürlich einen kurzen Blick auf die Drehscheibenfunktion der Hansestädte, besonders im Ostseeraum. Es ist ja nicht so, dass die Hansestädte nur im deutschen Gebiet blühten, sondern das ging ja ganz weit hoch bis nach Riga, der Hauptstadt von Lettland, und nach Tallinn, der Hauptstadt von Estland. Wenn Sie da mal waren, dann werden Sie mir zustimmen, dass einem das sehr an Lübeck oder Stralsund oder auch Danzig erinnert, die Architektur, die großen backsteingotischen Kirchen und so weiter, die sind entstanden, weil dort deutsche Kaufleute, deutsche Händler in diesen Städten jahrhundertelang gesiedelt haben.
Auch die Ritterschaft spielt in dieser Zeit der Wanderungen eine große Rolle.
Also die sind als Ordensritter dort im Mittelalter hingekommen und haben sich große Ländereien angeeignet. Und im Grunde genommen ist in den baltischen Staaten der Landadel ist eigentlich sehr stark deutsch geprägt gewesen, also die berühmten baltischen Barone. Die haben sehr viele Herrenhäuser, man kann schon zum Teil sagen, richtig große Schlösser dorthin gebaut. Der Wohlstand dieser baltischen Barone rührte nicht nur vom Agrarsektor her, sondern viele waren auch in der zaristischen Verwaltung tätig, als ganz hohe Verwaltungsbeamte in der zaristischen Armee. Also viele deutsche Namen kann man dort finden, die die höchsten Offiziersränge in der russischen Armee bekleideten. Und auch in der Juristerei und auch in den Universitätslehrstühlen hat es auffällig viele deutsch-baltische Adlige gegeben.
Was sagen uns heute noch die Begriffe Galizien, Lemberg, Lodz? Die Bereiche, die sich östlich vom Deutschen Reich anschlossen, das heutige Polen.
Polen war ja ungefähr 150 Jahre von der politischen Landkarte verschwunden nach den polnischen Teilungen. Und als Beispiel haben wir die Industrialisierung der Textilproduktion im deutschen Lodz uns angeschaut.
Was die Siedler von damals schon alles auf sich nahmen. Sie reisten sogar bis auf den Balkan.
Dann geht es weiter auf den Balkan nach Südosteuropa. Die Siebenbürger Sachsen, obwohl sehr weit entfernt, sind doch eine sehr, sehr alte Siedlungsgruppe, die schon im 13. Jahrhundert dorthin gekommen ist. Und wenn sie da noch nicht waren und sich ein wirklich faszinierendes Urlaubsgebiet anschauen möchten, dann fahren sie nach Siebenbürgen. Dort finden sie viele Altstädte in Hermannstadt und in Kronstadt und in Schäßburg, wo sie denken, sie sind in einer alten deutschen Stadt mit den Kirchen und den Bürgerhäusern, den Marktplätzen, den Brunnen. Und ja, im Grunde genommen bis 1990 gab es noch sehr viele, ein paar hunderttausend Deutsche in Rumänien. Ursprünglich hat er Siebenbürg zu Ungarn gehört, nach dem Ende des Ersten Weltkrieges dann zu Rumänien. Die meisten dieser Siebenbürger Sachsen sind nach 1990 nach Deutschland gezogen. Sie haben auch sofort die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen, weil man in Deutschland ja, wenn man also deutsche Vorfahren nachweisen kann, dann gleich die Staatszugehörigkeit zugewiesen bekommt. Es lebt heute nur noch eine ganz kleine deutsche Minderheit in Siebenbürgen. Der frühere Bürgermeister von Hermannstadt, Herr Klaus Johannes, hat es immerhin jetzt zum Staatspräsidenten von Rumänien geschafft. Wenn Sie die Nachrichten verfolgt haben, da gibt es ja so ein Machtkampf um Antikorruption und um die Frage, ob man diese korrupten Politiker irgendwie amnestieren sollte oder nicht. Da hat sich ja der Herr Johannes sehr stark positioniert, ist auch auf diesen Demonstrationen da gewesen. Und es zeugt doch wirklich von der, vom politischen Klima in Rumänien, dass eben ein Deutscher heute in 2017 Staatsoberhaupt dieses Landes sein kann. Ich glaube, das ist bislang relativ einzig gewesen.
Siebenbürgen ist bekannt für seine Kirchenburgen, von denen heute viele zum Kulturerbe der UNESCO zählen. Es handelt sich um eine einzigartige Symbiose zwischen Religion und Grenzwehr. In diesen befestigten Kirchenburgen, in denen die Bewohner des Dorfes in kriegerischen Zeiten sich und ihr Vieh sowie mit Proviant in Sicherheit bringen konnten. Thank you. Weiterhin berichtete der Referent über die Banater Schwaben, die sich im 17. und 18. Jahrhundert an der mittleren Donau und an ihren Nebenflüssen niedergelassen hatten.
Ich erwähnte, dass die Ostsiedlung im Mittelalter begann und dass sie friedlich erfolgte. Bauern, Kaufleute und Handwerker wurden von vielen Monarchen angesiedelt. Besonders Katharina die Große hat sich da hervorgetan, die ja, wie Sie wissen, eine deutsche Prinzessin war, von Anhalt Zerbst in Stettin geboren. Die hat also die viele deutsche Bauern an die Wolga gerufen.
Auch Kaiser Josef II., Sohn von Kaiserin Maria Theresia, hatte die deutsche Besiedlung an der mittleren Donau stark vorangebracht.
Die Umsiedlung von diesen Auswanderungswilligen lag in den Händen von sogenannten Lokatoren. Was sind das für Leute? Diese Lokatoren handelten im Auftrag von Herrschern und Grundherren. Sie mussten auf eigenes Risiko Anwerbung, Verpflegung und Transport der Siedler organisieren. Und am neuen Siedlungsort oblag es diesen Lokatoren, das Land zu vermessen und den einzelnen Bauernfamilien zuzuweisen. Im 18. Jahrhundert organisierte die Bürokratie der absolutistischen Staaten diese Anwerbung. Und es gab auch schon sowas wie Zeitungsannoncen in deutschen Zeitungen, wo also Menschen mit allerlei Versprechen auf Religionsfreiheit und auf andere Privilegien, Militärfreiheit, die Männer mussten nicht in irgendwelchen Armeen dienen und auch lange Steuerfreiheit. Also die mussten nicht gleich, wenn sie da hingezogen sind, Steuern bezahlen, sondern konnten eine gewisse Zeit lang, zum Teil bis in die nächste Generation, steuerfrei auf diesen Landbesitz siedeln.
Die Siedler waren vielfach in der neuen Heimat sehr enttäuscht. Hatten die Anwerber ihnen ein Schlaraffenland versprochen, fanden sie oftmals noch nicht einmal Unterkünfte vor. Wir kennen den alten Siedlerspruch: dem ersten den Tod, dem zweiten die Not, dem dritten das Brot. So, und damit wollen wir für heute unsere Geschichts- und Geografiestunde beenden. Keine Sorge, Sie werden nicht abgefragt und es gibt auch keine Noten. Aber interessant war es doch, nicht wahr?
Lieber Gott, ich bete jeden Tag zu dir, dass ich dieses Fleckchen Erde niemals mehr verliere. Ich hab in deinem Buch nicht eine Zeile entdeckt, die mir verbietet, das zu lieben, was ein Gefühl von Wärme weckt. Meine Mama und mein Papa, die haben mir die Welt gezeigt und dass die Wiege meiner Kindheit als Gefühl für immer bleibt. Ja, im Süden meines Herzens liegt die tiefe Dankbarkeit, ganzen Welt und ein großes Herz für jeden, der mal auf die Schnauze fällt. Verbindet, wird nicht mit Geld bezahlt. Und ich schütze sie mit Liebe, ohne Hass, ohne Gewalt. Denn der Zauber der neuen Freundschaft aus dem Hut der Vergangenheit ist eine Herz-an-Herz-Legende und Legenden werden alt.
Also vor etlichen hundert Jahren waren Menschen auch schon auf der Suche nach Heimat. Sei es aus wirtschaftlichen oder aus beruflichen Gründen, sei es aus religiösen Gründen oder aus persönlicher Not. Die Menschen suchten einen Platz, wo sie sich niederlassen und heimisch werden konnten. Aber immer waren sie bereit, dafür Strapazen auf sich zu nehmen, Opfer zu bringen und für einen Neuanfang Hand anzulegen und sich mit wenigem zufrieden zu geben. Aber eines war ihnen wichtig, einen Ort zu finden, wo sie sich beheimaten konnten. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, als Tausende deutscher Flüchtlinge und aus ihrer Heimat im Osten Deutschlands Vertriebene hier im Westen ankamen, war es ihnen auch zunächst das Wichtigste, die körperliche Not zu stillen. Dazu kam das ungeheure Heimweh und die Ungewissheit über den Verbleib von Familienangehörigen. Womit die Heimatvertriebenen und Flüchtlinge nicht rechnen konnten, war die Häme und die Ablehnung, der sich die Menschen ausgesetzt waren, wurden ihnen doch auch noch die Schuld und die Verantwortung am Ausbruch des Krieges unterstellt. Denn sie wurden ja aus dem Osten vertrieben, da mussten sie doch etwas gemacht haben. Dann ging es sprachlich weiter. Schlesien, Ost- und Westpreußen, Pommern lagen auf einmal nicht mehr im Osten. Plötzlich war Brandenburg, Mecklenburg, Thüringen und die übrigen mitteldeutschen Provinzen zu Ostdeutschland geworden. Und der Begriff Heimat war auch nicht mehr modern. Wer sich für die Heimat stark machte, wer in Chören, Volkstanzgruppen, wer Tradition und Brauchtum pflegte, wurde als heimattümelnd abqualifiziert und mitleidig belächelt. Warum ich Ihnen das alles erzähle? Mir scheint, das Blatt hat sich gewandelt. Mehr und mehr finde ich in der lokalen und überlokalen Werbung den Begriff der Heimat wieder. In der Presse finde ich einen Artikel über ein münstersches Ehepaar, das Maler-Ehepaar sowieso, bekennt sich zur Heimatverbundenheit.
Du kämpfst mit mir, doch warum willst du mich bekriegen? Herz liebt dein Leben. Halt alles an, in diesem Moment fängt dein Leben neu an. Was du schenkst, das ist jetzt, lebt dein Leben. Lebt dein Leben. Für mich sind die Menschen alle gleich. Gut und böse will ich nicht entscheiden. Was sie von mir denken, ist mir egal. Denn sie gehen und ich werde bleiben. Ich bin wie ein Fluss, der fließen muss. Das ist mein Leben. Fließt du mit mir oder dagegen? Genug gehetzt, die Zeit ist jetzt, lebt dein Leben. Halt alles an, in diesem Moment fängt dein Leben neu an. Was du schätzt, das ist jetzt, lebt dein Leben. Lebt dein Leben. Und dann kommt irgendwann der Tag, der Tag, an dem ich frage, wofür hast du geliebt, hast du gelebt? Was bleibt, wenn du jetzt gehst von
Also, Sie sehen und hören, Heimat lebt. Und in dieser Gewissheit möchten wir uns von Ihnen verabschieden. Wir, das sind Roswitha Möller am Mikrofon und Lukas Wünnemann in der Technik. Wir freuen uns auf ein Wiederhören, wie immer am ersten Sonntag im Monat. Das ist der 7. Mai um 19 Uhr, direkt nach den Nachrichten im Bürgerfunk auf Antenne Münster. Bis dahin bleiben Sie gesund oder werden Sie es. Alles Gute und tschüss.
Dein Gesicht, es spiegelt sich in Regenpfützen. Ey, sogar grau kannst du gut tragen. Wenn ich wieder mal nicht in deiner Nähe bin, dann wartest du mit offenen Armen. In deinen Straßen kann ich mich so wunderbar verlieren. Und was immer ich grad suche, ich find es hier. Oh, Heimat, schön wie du mich anlachst. Du bist immer da, wenn ich keinen zum Reden hab. Oh, Heimat, und wie du wieder aussiehst. Ich frag dich immer, immer bei mir, wie ein Souvenir. Nachts allein im Neonlicht, manchmal tanze ich mit dir.
tu nicht so. Ich kenn dich in- und auswendig. Und du weißt viel zu viel von mir. Mal bist du laut, mal bist du leise. Mal müde, doch nie allein. Und wenn du willst, kannst du mich wärmen oder eiskalt sein. Oh, Heimat, schön, wie du mich anlachst. Du bist immer da, wenn ich keinen zum Reden hab. Oh, Heimat, wie du wieder aussiehst. Ich trag dich immer, immer bei mir, wie ein Souvenir, da, da, da.